Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday mit einer kurzen Verzögerung heute. Nichtsdestotrotz in gewohnter, guter Qualität und Manier sind wir hier da für euch, um das Wichtigste aus der NFL zu besprechen und ein paar weitere Sachen. Euer wöchentlicher Feuilleton hier, der NFL Tuesday, mit mir Felix und Christian. Ich grüße dich.
Hallo Felix und hallo liebe Zuhörer. Ja, besser spät als nie, ne?
Ja, so da, ab und an ist das richtig besser spät als nie. Wir wollen heute natürlich, so wie ihr das gewohnt seid, die aktuellen Entwicklungen in der NFL besprechen, die jetzt natürlich nicht ganz so großartig sind, beziehungsweise so viel gibt es momentan nicht zu berichten, aber wir haben natürlich genug, um darüber zu sprechen für euch. Und dann haben wir heute auch noch in einem sozusagen zweiten Teil unseres Podcasts ein kleines, habe ich vorbereitet. Ich bin mal gespannt, Christian, wie du darauf reagieren wirst. Ich habe dich nur etwas gebrieft im Sinne von, bereite mal so ein bisschen die Teams in der NFL vor. Denn wir haben heute ein kleines Nugget vorbereitet, ein kleines Spiel, NFL Jeopardy nenne ich es. Christian wird sozusagen mit verbundenen Augen nach Teams greifen und dann werden wir die besprechen, natürlich nicht alle, sondern drei insgesamt. Und wir werden mal schauen, was er sich raussucht. Dann werden wir nämlich gucken, so, Q war das Team X aus der NFL, wo stehst du, wo wird's hingehen? Was können wir erwarten? Und genau, das wollen wir heute machen, um das Ganze für euch so ein bisschen so einen Weg zu bereiten, über Teams zu sprechen, zu gucken, wo sind sie, wo geht's hin. Aber bevor wir das machen, natürlich erstmal unser sozusagen Roundup der Sachen, die wichtig geworden sind seit unserer letzten Episode von NFL Tuesday hier. Und eins der heißesten Themen, Christian, damit steigen wir ein, ist die Quarterback-Frage bei den Arizona Cardinals. Josh Rosen in seinem zweiten Jahr. Die Trade-Gerüchte werden, naja, von Tag zu Tag heißer, dann kühlen sie wieder ab, dann werden sie wieder heißer. Es gibt jetzt auch gerade bei dem Annual Meeting, was wir hatten, was wir auch besprochen hatten, gab es da natürlich auch wieder viele, viele Gerüchte. Da haben Executives dann natürlich, wollten sie nicht genannt werden, aber haben dann in guter Manier, so wie man es kennt, gesagt, okay, für mich ist das ein First-Rounder, wenn man ihn traden möchte. Andere haben gesagt, die Arizona Cardinals, wenn sie ihn wirklich traden möchten, um Kyler Murray an Nummer 1 zu nehmen, dann werden sie nicht mehr bekommen als höchstens einen Drittrunden-Pick. Manche haben gesagt, vielleicht auch nur einen Viertrunden-Pick. Es ist sehr schwierig. Mittlerweile gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, gut, warum gehen die Cardinals nicht einfach mit beiden in die Saison, sprich draften Kyler Murray und nehmen Josh Rosen im zweiten Jahr sozusagen, behalten ihn und gucken einfach, wer gewinnt die Starting Position auf der Quarterback-Position. Es ist relativ schwierig, das ganze Thema. Was erwartest du? Glaubst du, dass es den Trade geben wird von Josh Rosen und was erwartest du oder was denkst du, können sie als Kompensation erhoffen?
Ja, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob es nicht vielleicht ein Team tatsächlich in der NFL gibt, das das X im Namen hat. Da hänge ich gerade noch ein bisschen dran, weil du eben von Team X geredet hast, aber ich glaube nicht. Ne? Da schwebt gerade meine Gedanken so ein bisschen rum. Insofern. Josh Rosen. Ja, das ist, ja, ich meine, das ist ja immer die große Sache. Egal welches Team den ersten Pick hat, die NFL versucht ihr Möglichstes, das entsprechende Team zu briefen, bloß nicht durchsickern zu lassen, welcher Spieler denn am Ende tatsächlich genommen wird. Denn wir wissen ja alle, der Draft ist, es ist das wichtigste Produkt der NFL, nachdem quasi alle Spiele gespielt wurden. Und dadurch auch eine Einnahmequelle, beziehungsweise natürlich auch ein enorm riesiger Softwert für die NFL, denn der Draft macht natürlich dann die Saison auch wieder interessanter und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Teams das nicht raussickern lassen. Darüber hinaus ist es natürlich auch im eigenen Interesse des Teams, das dürfen wir auch nicht vergessen, möglichst viele falsche Fährten unter Umständen zu streuen. Denn so sicher man sich mit dem ersten Pick sein kann, den man machen möchte, und kann ja auch durchaus sein, oder ist vielleicht auch gar nicht mal unwahrscheinlich, dass Arizona vielleicht schon weiß, wen sie an erster Stelle nehmen wird, oder wen sie nehmen werden. Und trotzdem kann es ja sein, dass ein Angebot kommt, dass jemand Haus und Hof quasi versteigert, um den ersten Pick dann doch noch zu bekommen von Arizona, ne? Und dementsprechend ist es durchaus geschickt, wenn man da falsche Fährten sät. Dementsprechend sehe ich das Ganze alles ein bisschen, kritisch, denn man hört oft genug, dass diese Quarterback-Klasse in diesem Jahr nicht ansatzweise so gut sein sollte wie im letzten Jahr und dass der beste Quarterback in dieser Klasse vielleicht so gut sein soll wie Lamar Jackson im letzten Jahr. Und auf der anderen Seite hört man dann wieder die Preisgesänge von Kyler Murray. Ich persönlich, ich weiß es nicht. Ich könnte mir sehr gut, also ich würde mir wünschen, sagen wir es mal so, ich würde mir wünschen für die Cardinals, dass wenn sie Kyler Murray draften, gleichzeitig auch noch Josh Rosen für ein Jahr behalten. Vielleicht auch sogar für 2 Jahre behalten, denn Capspace-mäßig gewinnt man sehr wenig bis fast gar nichts. Ich glaube knapp 2 Millionen pro Jahr, wenn man ihn wegtradet. Das heißt, kostenmäßig kannst du es knicken. Also da kannst du lieber sagen, okay, wir nehmen einen Quarterback, der gerade gut spielt. Was die Teamchemie angeht, das ist immer die große Frage, wie kommen die beiden Spieler miteinander zurecht. Daraufhin kann ich nur sagen, ja gut, okay, es kann sein, dass sie sich clashen, aber im Prinzip haben sie ihr gesamtes Quarterback-Leben immer quasi um ihren Stammplatz gekämpft. Ne? Das war im College oder in der Highschool vielleicht nicht unbedingt, aber ja, es war immer quasi ein Kampf und es ist jetzt nicht so was komplett Neues für sie dann in dem Moment. Ja. Also weiß ich nicht, ob das so ein schlagendes Argument ist. Es kann Probleme schaffen, aber ich weiß nicht, ob es das von vornherein einen abschrecken sollte. Ich fände die Idee auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt in 2 aufeinanderfolgenden Jahren First-Round-Pick für einen Quarterback ausgegeben. Lass uns mal gucken, mit wem wir zurechtkommen. Ne?
Ja, du hast
sicherlich.
Dann, ja.
Ja, es wäre sicherlich die klügste Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn man halt wiederum hört, dass ein Drittrunden-Pick für Josh Rosen als Kompensation herumgefloatet wird. Das ist es ist natürlich nicht nichts, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, 10. Pick war es, glaube ich.
Und sie haben hochgetradet. Also Arizona hat letztes Jahr selbst hochgetradet, um ihn zu holen.
Ja,
also,
aber ich finde nicht, dass man das, also das ist verlorenes Geld. Das sollte man meines Erachtens nicht in die Bewertung des aktuellen Deals hineinfließen lassen.
Ja, aber es ist ein First-Round-Pick gewesen.
Genau. Ja,
und du hast damals gesagt, für mich ist es ein First-Round-Talent, bei dem ich auch noch hochtrade, um es zu bekommen, auch wenn es nur 5 Flats waren, aber immerhin in der ersten Runde ist das schon einiges. Dann hat er ab Woche 4 gespielt. Gut, viele sagen jetzt, die sagen, okay, später First-Round-Pick könnten sie bekommen, die Arizona Cardinals, oder einen guten Zweitrunden-Pick. Das sind eben die eben auch die Situation so ein bisschen mehr in meinen Augen analysieren. Also, dass er A, in ein relativ dysfunktionales Team gekommen ist, mit einem First-Year-Head-Coach, der dann auch direkt wieder rausgeworfen wurde, mit 22 Jahren für knapp 2300 Yards geworfen hat, 11 Touchdowns auf 14 Interceptions, ich glaube knapp 56% Percentage, Completion.
55,2, also
okay.
Das ist
Completion Percentage, und er hat, wie du sagst, 6 noch was Millionen, die noch garantiert sind in seinem Rookie-Deal. Das heißt, da stimme ich dir voll zu, was das angeht, da gibt es kein Argument. Auf der anderen Seite würde ich mir einfach wünschen für ihn, diese Evaluierung nicht zu sehr auf dieses eine Jahr jetzt zu setzen, sondern ich glaube, dass man nicht unbedingt falsch gelegen hat, wenn man letztes Jahr gesagt hat, das ist ein First-Round-Talent. Und ich glaube, dass Josh Rosen, denke ich, wirklich noch deutlich besser sein kann. Und deswegen fände ich es irgendwie nicht clever, wenn sie ihn loswerden würden.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe, ich glaube, 2 Spiele ganz mit ihm gesehen, ich weiß nicht mehr welche. Und da waren schon ein paar Qualitäten bei, wo ich mir dachte, okay, ja gut, ich kann verstehen, wo die Kritik herkommt, aber abschreiben würde ich ihn nicht. Man darf halt einfach nicht vergessen, ne? Das erste Jahr, das ist ein besonderes, gerade als Quarterback. Und dann in einem Team, das insgesamt jetzt auch nicht unbedingt mit Talent übersät ist. Also insofern, ja, ich weiß es nicht. Es ist eine große Frage. Dieser ganze Hype immer drumherum, das hat halt in erster Linie mit dem Nachrichtenstand, in dem wir halt uns heutzutage bewegen, zu tun und weniger vielleicht mit der Notwendigkeit. Und dass dann ein Interview von Cliff Kingsbury, dem neuen Head Coach, rausgesucht wird von vor 1 oder 2 Jahren, wo er über einen gegnerischen Quarterback schwärmt. Ja, ich weiß nicht, hat man mal die anderen Interviews rausgesucht, wo er über andere Quarterbacks geredet hat und verglichen, wie ähnlich vielleicht die Schwärmerei war?
Vor allem,
ich hab's bis jetzt noch nicht gesehen.
Das hast du bei jedem, also fast bei allen Coaches, die über irgendwelche Spieler im College oder wenn sie selbst College-Coaches waren, in höchsten Tönen sprechen und ja. Dann wird natürlich immer wieder diese Linie gezogen und dann, ich weiß noch, bei Chip Kelly war das natürlich auch immer so, der aus dem College heraus in die NFL kam und viel Erfolg hatte, auch mit Philly am Anfang. Oh ja, den fand Chip Kelly schon immer großartig, über den hat er schon immer großartig geredet und der muss doch zu ihm passen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die Cardinals als Team haben einfach sehr, sehr viele Baustellen und ich persönlich würde Kyler Murray nicht draften. Ich würde Josh Rosen mit Josh Rosen weitermachen, aber natürlich, so wie du es sagst, ist es natürlich auch kein verkehrter Weg zu sagen, wir nehmen jetzt beide mit und sagen, okay, wir lassen sie es ausspielen so ein bisschen.
Das Problem ist nur, dass Steve Keim, der General Manager, nachdem er im letzten Jahr auch noch unrühmlich mit Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist und dann sogar 4 Wochen im Training Camp, weil das, glaube ich, gesperrt war, ne?
Ja.
Ist er, glaube ich, insgesamt auch so ein bisschen auf nicht mehr so einem ganz so sicheren Sessel. Jetzt hat das auf seinem vorherigen Head Coach, den er, ich glaube, wie war das, die Legende, dass er ihn am Strand getroffen hat und sich dann entschieden hat, ihn unter Vertrag zu nehmen. Jetzt hat er Cliff Kingsbury.
War das vor der Trunkenheitsfahrt? Kurz davor?
Vielleicht,
ein paar Minuten
vielleicht
vorher?
War das kurz davor, genau, ja. Nee, ich weiß nicht, ob er, das ist auch immer wieder das Problem, wenn du einen General Manager hast, der den nassfeuchten Hauch in seinem Nacken vom Owner quasi hinter sich spürt und Sorgen hat, dass er nicht mehr lange am Start bleiben kann, dass er dann halt eben vielleicht nicht diese Entscheidung trifft, von zu sagen, Josh Rosen behalten, quasi dann mit 2 Quarterbacks weiterzuspielen, weil er denkt, okay, ich muss jetzt was machen, sonst verliere ich meinen Job, obwohl das vielleicht nicht am Ende im besten Interesse des Teams ist. Und was ich noch sagen wollte zu den preisenden Worten, ist das auch ein deutsches? Ja, ist ein deutsches Wort, preisend. Man muss nur gucken, wenn man davon immer ausgehen kann, was die Coaches sagen, dass sie es auch umsetzen, dann hätten die Patriots wahrscheinlich schon längst für Johnny Hacker getradet, denn jedes Mal, wenn Belichick quasi über die Rams redet, dann findet er auch immer extrem schöne Worte für Johnny Hacker, der vielleicht besser sogar komplett als Quarterback spielen sollte, denn als Panther. Naja, ich weiß es nicht.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das ist eine der momentan dominierenden Stories natürlich in der NFL. Die Situation um Josh Rosen, die Arizona Cardinals. Ich persönlich, wie gesagt, ich glaube an Josh Rosen. Ich glaube auch, dass er mit dem Team sehr guten Erfolg haben wird und haben kann. Ich glaube, dass der General Manager eigentlich in der Position gewesen wäre, dass man hätte sagen müssen, okay, das war's. Ich finde, der First-Year-Head-Coach Steve Wilks, der hätte nicht gehen müssen. In das Team, was ihm zusammengesetzt wurde von Keim, das war einfach nicht gut. Und er hat seinen Sessel sozusagen behalten dürfen. Der Head Coach ist gegangen. Und dadurch entsteht auch, glaube ich, in erster Linie dieser Kyler Murray-Hype natürlich. Ich bin gespannt. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen, schauen dann auf den Draft, wie es dann aussehen wird und werden das natürlich hier entsprechend analysieren und uns anschauen. Ich hatte es kurz angesprochen, Christian, und wir hatten es auch ausführlich in der letzten Folge besprochen beim Annual League Meeting, die Rule Changes. Und wir dachten noch, es ist nicht so wahrscheinlich, dass sie umgesetzt werden. Nun wurden wir dann, wir haben gerade fast zusammengeschnitten die Folge, da wurden wir eines Besseren belehrt. Sie sind eingetroffen und zwar für die kommende Saison mal wieder so ein Testballon. Es wird möglich sein, wie ist das deutsche Wort dafür am besten? So Judgment Calls, ich weiß es nicht. Wir sollten kein deutsches Wort dafür finden. Jeder weiß, wovon wir reden. Sie werden challengebar sein in der kommenden Saison. Alle bis auf die Cincinnati Bengals, auch interessant, warum sie dagegen gestimmt haben. Ich weiß es nicht, aber alle anderen haben dafür gestimmt. Damit hat man deutlich die erforderliche Mehrheit. Und wir werden in der kommenden Saison sehen, was es bringen wird. Und ich bin sehr gespannt, ob das zu mehr Verwirrung führen wird oder zu noch mehr Aufregern. Alles ist möglich.
Ja, definitiv. Es ist, kam sehr unerwartet und es war schlussendlich wohl auch eine sehr besondere Situation, wo die Coaches sich mehr oder weniger unisono dazu zusammengesetzt haben, viel erarbeitet haben. Also das fing an mit Sean Payton und Mike Tomlin, die Coaches im Competition Committee waren, die das quasi den Grundstein dafür gelegt haben. Und dann sind, glaube ich, Bill Belichick und
Andy Reid.
Andy Reid, ne?
Ja.
Ich glaube, die haben dann gesagt, okay, Leute, jetzt lass uns hier nicht aufgeben, lass uns hier noch ein bisschen sitzen bleiben, das Ganze erarbeiten. Haben dann wohl noch 1,5 Stunden länger gemacht, also quasi Überstunden geschoben, um für sich dann quasi was rauszuarbeiten, und haben das dann den Besitzern quasi vorgestellt. Und die breite Front hat dann wohl dazu geführt, dieses Sakrileg des der Tatsachenentscheidung, obwohl, nee, Judgment Call wollten wir nicht ins Deutsch übersetzen, ne?
Nee, wollten wir nicht.
Aber dieses Sakrileg dann quasi zu begehen und das halt reviewable zu machen. Interessant ist es wirklich, ja, es ist halt wieder ein Narrativ, der uns noch häufig lange beschäftigen wird und höchstwahrscheinlich auch das ein oder andere Mal auch innerhalb der Saison, denn das große Problem ist halt nicht eben meines Erachtens, dass Schiedsrichter Calls übersehen oder wie auch immer, sondern eher, dass ein unterschiedliches Level besteht, was welche Crew als Pass Interference betrachtet und was nicht. Und dann, wenn du dann jetzt an einem Sonntag 3 Spiele dir anschaust zum Beispiel und wann wird das reviewed, wann nicht und wer entscheidet, was dann die Grundlinie quasi ist, kommt die Grundlinie aus New York, das und das ist Pass Interference und der Schiedsrichter auf dem Field und die Crew auf dem Feld haben das anders entschieden. Wie wird das entschieden? Also da gibt es noch einige Dinge, die ja fraglich sind.
Ja, absolut. Also das ist wirklich, für mich stellen sich da mehrere Fragen. Einerseits kann es natürlich auch ein bisschen verpuffen, dieser Ballon, indem es gar nicht so häufig gechallenged wird von den Coaches, weil sie sich vielleicht auch selber nicht so sicher sind und vielleicht auch nicht genug Zeit haben immer, um das alles so schnell zu challengen, weil es kann ja wirklich sein, dass es ein Pass ist und in ihren Augen vielleicht Pass Interference, dann brauchen sie sozusagen aus ihren Reihen, aus dem Booth, aus der, von oben aus dem Stadion, aus der Sicht, aus
ja,
der
Ja, aber ich meine, sie haben halt 40 Sekunden, ne?
Ja, aber das ist halt, es ist halt schwierig, weil wir haben halt, ich meine, wenn wir darüber diskutieren, also jetzt abgesehen von diesem Call, bei den Rams und Saints, es ist wirklich so, ich meine, wie lange guckt man sich manchmal bei Twitter dann diese Videos an und diskutiert? Wir beide haben das auch schon häufig gemacht, dass ich sage,
ich hatte übrigens recht das letzte Mal, Felix.
Okay, ja, das übergehen wir jetzt.
Super Bowl. Ich habe gesagt, dass streng genommen müsste das Pass Interference sein, obwohl ich sie nicht mag. So habe ich es genannt und du meintest nein, meinte ich. Haben sie es auch korrigiert und gesagt, das wäre dann ein Call gewesen.
Es gibt da Unterschiede. Wie gesagt, wir eben alle, die uns vielleicht schon länger hören, wissen, dass ich ein großer Verfechter dessen bin, dass man wieder den Corners beziehungsweise einfach den Verteidigern etwas mehr zugestehen muss, um das Ganze ein bisschen schwieriger auch mal wieder zu gestalten für die Passing Offense in der Liga. Aber nichtsdestotrotz, es gibt so viele verschiedene Meinungen da. Man muss das in der relativ Kürze der Zeit alles auch analysieren. Challenge man das jetzt überhaupt oder nicht? Dann gibt es einfach auch, stellt man natürlich auch die Referees auf einen extrem geeigneten Spot für sie, weil sie müssen das in der Schnelle des Spiels entscheiden und dann können im Grunde genommen alle Fans an den Bildschirmen das in Ultra HD sich 300 Mal anschauen und sagen, also es gibt so ein Ungleichgewicht, was natürlich schwierig ist in meinen Augen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt leider vergessen habe, der wird mir wahrscheinlich irgendwann nochmal einfallen. Aber wie gesagt,
wahrscheinlich die Baseline. Also ich meine, jedes Team hat sogar eigene Scouts. Ich weiß nicht, ob die jetzt nur für die Schiedsrichter zuständig sind, aber jedes Team hat in irgendeiner Art und Weise eine Person oder mehrere Personen, die dafür zuständig sind, die Officials zu scouten und zu gucken, welches, ob sie jetzt zum Beispiel mehr Holding pfeifen oder da ein bisschen laxer mit umgehen und dann das Team dann quasi in der Woche auf die Schiedsrichter-Crew irgendwie, vielleicht natürlich nicht ganz so stark, aber auch auf die Schiedsrichter-Crew vorzubereiten.
Ja, klar.
Und das ist einfach das große Problem, dass du, wenn du halt Replay wieder heranführst, dass dann natürlich, ja, dann wird halt auf eine Baseline sich bezogen und da gibt's halt extreme Abweichungen bei den Schiedsrichtergespannen.
Und vor allen Dingen auch, es nicht nur die Schiedsrichter, die gescoutet werden, sondern auch es gibt ja auch extreme Unterschiede innerhalb der Saison, wie gepfiffen wird. Zum Beispiel, wenn du den Super Bowl nehmen würdest und würdest ihn in Woche 1 packen, hättest du deutlich mehr Flaggen gesehen. Und wir erleben das standardmäßig, dass sobald die Playoffs anfangen oder sobald die sozusagen Meaningful Games anfangen, Ende Dezember, Januar, Februar, in denen wird deutlich mehr laufen gelassen. Und im Super Bowl haben wir
zum Beispiel auch im Spiel ja selber.
Ja,
auch,
genau.
Ne?
Es wird einfach weniger gepfiffen. Es wird weniger.
Ja, aber es gibt auch eine Diskrepanz innerhalb eines Spiels. Ne? Also ich meine, Pass Interference wird in der ersten Hälfte deutlich schneller gepfiffen als in der zweiten Hälfte. Vor allen Dingen, wenn es das letzte Play ist und eine Hail Mary zum Beispiel. Ne?
Ja, ja.
Also ich finde das halt wirklich sehr, sehr schwierig, wie das dann auf ein Level gehoben werden wird, was es dann halt gehoben werden wird müssen, wenn es dann Replay dazu gibt.
Ja, also ich glaube einfach aufgrund der Tatsache, dass ich die Liga jetzt schon so lange verfolge, weiß ich auch einfach, dass viele Coaches nicht in der Lage sein werden, das in der Kürze der Zeit zu challengen. Ja. Ich meine, es gibt Coaches, die wissen manchmal gar nicht, wo sie ihre rote Flagge aufbewahren, also Coach Fischer ist einer, der sein Sohn musste ihm damals sagen, dass er es irgendwo in der Tasche vergraben hatte oder war es im Socken, da wollte Bill Belichick eins gleich setzen. Viele haben wirklich Probleme, das Game zu managen, was Timeouts angeht, was gerade das Spiel um die Two-Minute-Warning angeht, was Challenges angeht.
Ja, aber da gibt es Besserungen, ne? Ich mein,
ja, es gibt Besserungen,
die,
aber
die Falcons haben jetzt einen neuen Quality Control Time Manager eingestellt. Ich glaube, Tomlin bekommt auch eine an der Seite.
Ja, das ist auch mehr als nötig. Also ich vertraue da einfach auch so ein bisschen auf die Unfähigkeit der Teams, dass es nicht zu krass aus dem Ruder läuft. Aber wir sind gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht wird es das Spiel wirklich nachhaltig verändern. Vielleicht wird es nur partiell dafür sorgen, dass wirklich schlechte Entscheidungen revidiert werden können. Ich hoffe halt auch einfach, dass es nicht zu, und da muss ich Leuten wie zum Beispiel Josh Norman, Cornerback, einfach recht geben, oder Richard Sherman, die einfach sagen, Leute, was wollt ihr eigentlich von uns als Verteidigern, ganz speziell den Corners und Safeties, wie sollen wir denn überhaupt noch arbeiten, wie sollen wir überhaupt noch verteidigen? Das läuft für mich, wie gesagt, so ein bisschen in die falsche Richtung, weil Offensive Pass Interference wird wahrscheinlich so gut wie niemand challengen, und das gibt es auch mehr als häufig.
Ja, doch, das glaube ich schon, gerade halt diese ganzen Wrap Routes, ne, oder Pick Routes, die ja auch häufig nicht gepfiffen werden, ne, wo dann immer die Debatte ist, war noch innerhalb von einem Yard von der Line of Scrimmage oder nicht, oder war unintentional.
Aber wäre das reviewable?
Ja, klar.
Ja, Wrap Routes?
Ja, doch, doch. Also das ist ja Offensive Pass Interference. Es geht jetzt nicht darum, dass du quasi einen Push-Off machst.
Es geht dann so um so Push-Off-Sachen.
Nee, also so wie ich das verstanden habe, also es würde mich zumindest auch stark wundern, wenn es halt nicht um Pick-Plays gehen würde.
Okay, ich bin gespannt. Wo waren wir? Genau, wir wollten noch ein paar weitere Sachen besprechen, Christian, bevor wir zu unserem NFL Jeopardy kommen. Du bist wahrscheinlich schon nervös. Die AAF, Christian, da hast du, da gibt es auch ein paar Sachen, die zu berichten sind oder berichtenswert sind.
Ja, die AAF ist vorbei, ist Geschichte. so wie ich das verstanden habe, haben sie jetzt auch keine Playoffs mehr gespielt. FanDuel hat sich erkenntlich gezeigt und alle Wetten, die auf die AAF gesetzt wurden und auf noch nicht gespielte Spiele gesetzt wurden, als Gewinnerwetten kategorisiert, also quasi Geld verschenkt. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass es am Ende nicht mehr als $10,000 für sie gekostet hat. Also da gab es so nicht so viel Interesse von wettwilligen AAF-Fans. die AAF ist done. Was kann man dazu sagen? Das ist echt komisch. Also zwischenzeitlich wurde dann mal darüber geredet, dass Dundon, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, weißt du das?
Nee.
Der Chairman, der eingesprungen ist in Woche 2, als quasi in Woche 2 der AAF schon irgendwie gemauschelt wurde, dass die AAF, mein Gott, wie oft sag ich das denn, in Zahlungsschwierigkeiten stecken würde und quasi die Gehälter von den Spielern nicht zahlen könnte. Da ist dann dieser Dundon eingesprungen, der, glaube ich, auch ein Baseball-Team hat und auch schon mal ein Football-Team kaufen wollte. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches. Auf jeden Fall ist er eingesprungen, Chairman geworden, hat bis zu $250 Millionen quasi zugesichert. Am Ende waren es, glaube ich, nur $70 Millionen, die er ausgegeben hat, so um den Dreh. Ein bisschen komisch. Anscheinend ist es jetzt wohl, haben sie festgestellt, wir können das nicht gewinnbringend weiterführen, diese Liga. So eine Liga zu führen im Football ist natürlich auch relativ teuer, eben weil du so viel Personal hast. Es ist vorbei. Was jetzt damit passiert, weiß ich nicht. Ob der dann tatsächlich irgendwie was mit den Daten anzufangen will, mit dieser Gambling-App, die eingeführt wurde. Eine Besonderheit bei der AAF war ja, dass sie die Spieler selber Chips getragen haben und die Daten quasi innerhalb von Millisekunden an die App gesendet wurden, sodass man gut darauf wetten konnte und damit schöne Sachen machen konnte. Ob das quasi die Intention dahinter war, ich weiß es nicht. Die XFL freut sich auf jeden Fall, die steht in den Startlöchern, scheint eine bessere Position zu haben, weil der Gründer der XLF quasi von vornherein sichergestellt hat, dass es keine Zahlungsengpässe gibt, genug Geld bereit hat. Ich glaube, er hat irgendwie 250 Millionen Dollar oder so aus seinen WWE-Beteiligungen rausgezogen. Und naja, er scheint auch wohl schon irgendwie einen Network-Deal irgendwie am Start zu haben, was wohl auch sehr wichtig ist natürlich. Ja, und natürlich die große Sache, die Underclassmen, die XFL unter Umständen wird abwerben wollen von Colleges. Sprich, die AAF hat sich ja geweigert, quasi Spielern, die relativ frisch aus dem College sind, die eben noch nicht die 3 Jahre zwischen sich und ihrer Highschool-Bildung gebracht haben, aufzunehmen. Das könnte die XFL wollen, tun, werden und damit dann natürlich eine Alternative sein für gratis Spielen im College. Ne?
Absolut. Es ist auf der einen Seite natürlich hilfreich für manche Jugendliche, dann Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite zeigt das einfach auch, dass die XFL sich wirklich ein Tüt darum bemüht, auf Sicherheit zu achten auch. Denn das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großes Problem in der XFL. Die wirbt oder ihre Marketingstrategie ist ja auch einfach wieder so dieses harte Footballspiel, das, was man von früher kennt, Köpfe, die aneinander knallen, Körper, die aufeinander rumfliegen und liegen.
Dieses wir machen keine Halbzeitshow, wir machen eine Halbzeit-Oklahoma-Duell-Show.
Ja, so dieses Martialische, und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr gefährlich und schlimm, wenn Underclassmen wirklich sehr, sehr junge Jugendliche dann in diesen Sport geworfen werden, dem Sicherheit eigentlich relativ egal ist, sondern im Grunde genommen einen starken Hit lieber sieht als irgendwie einen Touchdown. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Also man kann über das System College zur NFL sehr viel streiten, und das College-System ist wirklich abgrundtief ungerecht und unfair, vor allen Dingen den Spielern gegenüber. Aber diesen Weg, der bringt vielleicht kurz ein wenig Geld, aber der gefährdet die Gesundheit dieser Spieler so dermaßen, finde ich wirklich, wirklich sehr beängstigend.
Ist ja auch am Ende die Frage, was dann tatsächlich für Regeln am Ende durchgesetzt werden. Ne? Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass das alles nur gesagt wurde, um viel Aufmerksamkeit zu generieren, um vielleicht auch die Füße ins Wasser zu halten und gucken, was wollen denn die Leute, unsere potenziellen Kunden. Denn schlussendlich würde die XFL auch deutlich schärfere Sicherheitsregeln einführen, wenn sie denn damit mehr Geld verdienen könnte. Ne?
Ja, aber das können sie nicht, weil ich meine, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die WWE gucken, die wollen mit Sicherheit kein Flag-Football-Spiel sehen, von daher.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich meine, schlussendlich steht und fällt es natürlich auch mit den Spielern, die man dabei hat. Und wir haben es ja gesehen, dass was waren die Quarterbacks, die ja in der AAF und so NFL-Outcasts waren? Christian Johnny? Heckenberg ist, glaube ich, war nicht sogar Chris? Ja, Johnny Manziel, der dann auch verletzt, glaube ich, war in seinem ersten Spiel direkt. Also.
Ja, da gab es so ein paar. Christian, wir haben noch.
Ist natürlich schwierig.
Wir haben noch 2, 3 Trades, die wir vielleicht nochmal kurz ansprechen müssen, die auch passiert sind, seitdem ihr uns das letzte Mal hier hören durftet. Der vielleicht größte Trade ist der Trade zwischen den Cleveland Browns und den Kansas City Chiefs. Die Cleveland Browns schicken ihren Defensive End Ogbah zu den Kansas City Chiefs und bekommen dafür Safety Eric Murray zurück. Ein Deal, der beiden Seiten auf jeden Fall hilft. Die Chiefs, die definitiv natürlich Edge Rusher brauchen nach dem Weggang von Justin Houston, nachdem die Ford zu den 49ers gegangen ist, brauchen sie da Hilfe, und Emmanuel Ogbah von den Cleveland Browns wurde so ein bisschen ja Opfer der jüngsten Free Agent Frenzy bei den Cleveland Browns, die ja nicht nur Myles Garrett sowieso schon haben, sondern dann auch noch Olivier Vernon geholt haben von den New York Giants, und er dann so ein bisschen durchs Raster gefallen ist. Deswegen ein Trade, der für beide Seiten ganz gut aussieht und vor allen Dingen die Cleveland Browns in dem Moment dann so ein bisschen ihr Backfield stärken können, denn sie haben ja auch ein Safety verloren in der Free Agency, Jabril Peppers.
Ja, beziehungsweise im Trade mit den Giants.
Ja, genau. Würde ich jetzt so als Free Agency betrachten. So.
Hast recht. Ja, im Groben kann man auch Ganzen. So sagen. Ja, es ist, was habt ihr über, was brauchen wir, ne?
Genau, so ungefähr.
Ganz gut.
Chicago tradet den Running Back, das ist ein bisschen überraschender gewesen, ihren Running Back Jordan Howard zu den Philadelphia Eagles für einen 2020 Sechstrunden-Pick, Conditional Sechstrunden-Pick, muss man dazu sagen. Interessanter Move, denn Jordan Howard eigentlich eine wirklich gute Zeit in Chicago gehabt, wirklich auch viel Production gehabt. Ich hatte eine Stat, die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Jordan Howard ist der einzige neben Walter Payton in der Geschichte der Chicago Bears mit mindestens 3000 Rushing Yards und 20 Rushing Touchdowns in den ersten drei drei Saisons der Karriere. Die Eagles, die natürlich mit Jay Ajayi unsicher sind, aber auch noch jetzt an Duke Johnson von den Cleveland Browns dran sind, da natürlich eine Top-Priorität für ihre für ihre Offense, die sie einfach laufen, brauchen sie da einfach ein Backfield, das auch gefährlich sein kann, und hoffen dadurch, dass Jordan Howard genau das sein kann für sie. Und dann Ajayi oder LeGarrette Blount, die sie in der Vergangenheit hatten, gut ersetzen kann.
Ja, bei den Eagles ist es ja relativ üblich, dass man dann mal wieder die Running Back Position generell gerne so mit Kurzzeitlösung stopft, und es klappt ja eigentlich auch ganz gut. Was Jordan Howard angeht, hat so ein bisschen Production verloren zum Ende des letzten Jahres, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und wurde dann halt überflüssig ist vielleicht zu viel, aber abgebbar, sag ich mal. Aber insgesamt schon eher ein verwunderlicher Deal, ne?
Ja, also wie gesagt, also ich glaube, Chicago hofft halt eben in Mike Davis, den sie auch relativ frisch gesigned hatten, dass er mehr ein Receiving Back sein kann, als es Jordan Howard war. Von daher, okay, macht es Sinn. Andererseits, ich glaube, Howard hatte um die 2 Millionen jetzt noch Rest in seinem Rookie-Deal. Ja, also klar. Wirklich sehr, sehr wenig Cash, was sie da hätten zahlen müssen. Und naja, gut, für die Eagles macht es Sinn, denn Carson Wentz mit seinem RPO-System, da macht es natürlich Sinn, wenn man auch einen Running Back hat, den die Defense beachten muss. Ich bin gespannt. Also kann gut auch sein, dass das jetzt so eine One-Year-Sache ist und die Eagles dann danach sagen werden, okay, vielen Dank, je nachdem, wie es gelaufen ist.
Ja, das ist ja auch wieder der Trick, ne? Wenn Jordan Howard dann in der Free Agency weggeht, dass man dann natürlich auch wieder einen Compensatory Pick für ihn bekommt, ne?
Genau.
Also insofern mal wieder gutes,
wenn er ein gutes Jahr hat, dann hoffentlich und dementsprechend einen neuen Vertrag bekommt. Eine Sache haben wir noch, die Dallas Cowboys haben sich Defensive End Robert Quinn geholt von den Miami Dolphins. Die Dolphins bekommen dafür einen ebenfalls 2020 Sechstrunden-Pick. Im Grunde genommen auch ähnliches Szenario für beide Seiten, ein guter Deal. Randy Gregory ist suspendiert bei den Dallas Cowboys. DeMarcus Lawrence, da gibt es ja die Probleme, einen Langzeitvertrag zu verhandeln. Unter dem Tag möchte er nicht spielen. Quinn selber war zu teuer geworden für die Miami Dolphins, die im vollen Rebuild-Modus sind. Und die Dolphins hatten sogar zwischenzeitlich auch gesagt, wir sind auch bereit, Teile seines Vertrages bzw. Teile seines Gehalts mit zu übernehmen. Das mussten sie jetzt nicht. Sie konnten ihn rüberschiffen und Quinn war bereit, dann bei den Dallas Cowboys einen Paycut zu nehmen und hat jetzt einen Einjahres 8-Millionen-Deal von den Cowboys und sollte eigentlich in der Lage sein, zumindest das, was die Cowboys sich erhoffen, auch zu leisten, in einer starken Defensive Front möglichst zweistellige Sack-Zahlen zu produzieren.
Also könnte man durchaus auch als Win-Win-Situation beschreiben, finde ich. Die Dolphins sind wirklich sehr aggressiv, wenn es darum geht, Draftpicks zu kaufen, irgendwie, ne? interessanter Ansatz. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie damit Trendsetter werden, denn ich glaube, das haben wir nicht auch vor 2 Wochen das auch schon mal erwähnt, als es dann auch um Brock Osweiler wieder ging. Solche Trends finde ich ja immer extrem interessant, und das ist ja gepaart mit meiner Theorie, dass halt immer mehr Salary Cap Space verfügbar ist, dementsprechend immer weniger gute Spieler in die Free Agency überhaupt reinkommen, weil sie im Vorfeld schon verlängert werden. Dann wird natürlich gleichzeitig auch das Salary Cap Space immer unwichtiger, und dementsprechend könnte es durchaus wichtig sein, dann quasi Draftpicks zu holen, um mal Chancen zu haben, bessere Spieler zu bekommen. Eine ganz lange Kette.
Die Kette, ja. Du hast es richtig erkannt, Christian.
Vielleicht.
Und nun ein wenig Werbung. Aber keine Angst, wir wollen euch nicht erzählen, welche Klappspaten gerade bei euch im Baumarkt eures Vertrauens im Angebot sind. Und ihr müsst auch nichts bezahlen, um weiter zu hören. Auf keinen Fall. Wir würden uns einfach nur riesig freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, mit Sternchen und Text sehr gerne oder über Social Media teilt, liked und gerne Freundinnen und Freunden von uns erzählt, bei uns mal reinzuhören. Das hilft uns, von mehr Leuten gefunden zu werden und dann auch gehört zu werden. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Dafür vielen Dank und jetzt schnell zurück zur Show. So, Christian, wir haben noch eine Sache. Du hast im Bleacher Report was gelesen. Ich hatte da bei anderen Medien was gelesen zu Mike McCarthy, ehemaliger Head Coach der Green Bay Packers, der sehr, sehr unzufrieden war mit seinem Rauswurf bei den Green Bay Packers und jetzt so ein bisschen Salz in die Wunde streut, in eine Wunde, die sowieso schon so ein bisschen offen ist bei den Green Bay Packers. Die ganze Story um Aaron Rodgers, ist er coachable, ist er nicht coachable, wie sieht das aus? Was ist dein Take dazu?
Ja, also die Story bei Bleacher Report ist extrem lang, also 20, 30 Minuten braucht man, um die durchzuarbeiten. Stellenweise auch ein bisschen uninteressant und natürlich, wie das halt so häufig ist, es wird sich häufig auf Quellen berufen. Teilweise benannte Quellen, ehemalige Spieler Jennings zum Beispiel, von dem du ja auch, glaube ich, ein Autogramm hast, ne?
Absolut, von ihm und T.O., Terrell Owens, genau. Und Greg Jennings.
Ja, deine Buddies.
Meine Buddies, ja. Was hat er geschrieben? Be great. Hashtag be great. Great.
Ja, das ist wirklich eine sehr individuelle Nachricht.
Hey, hallo.
Hashtag bless gab es damals noch nicht, ne?
Ja, contagious, ist contagious alles. Jarvis kommt auch halt drauf, ja. Hm?
Aber er wurde häufiger zitiert, ein paar andere namentlich, hauptsächlich aber wie immer die die ominösen Quellen nah an der Situation oder wie auch immer. Am Ende ist viel rausgekommen, alle sehen am Ende nicht gut aus, wie das häufig so ist, wo ich mich dann noch immer frage, okay, ist dieser Artikel darauf ausgelegt, möglichst kontrovers zu sein oder geht es auch um eine Wahrheitsfindung? Das ist halt immer schwierig bei Sportjournalismus. Was am Ende dabei rauskam, ist, dass Aaron Rodgers sehr, sehr, sehr sensibel ist, was jetzt auch nicht unbedingt eine Neuigkeit ist. Das ist ja so ein Stigma, das ihm schon lange anklebt. Gab da ja so einige Geschichten um ihn, dass er sehr schnell angepisst ist, dass er McCarthy nicht mochte, weil er Alex Smith damals bei den 49ers, als er dort noch Offensive Coordinator war, an erster Stelle gedraftet hat und nicht eben ihn, dass dieser lange Fall im Draft ihn sehr zu schaffen gemacht hat, dass das der Chip on his shoulder ist, dieser ganze Kram.
Ja, wenn man sonst keinen Chip hat, muss man sich halt einen suchen, ne? Wenn man nicht irgendwie in der sechsten Runde gedraftet wird, dann braucht man einen anderen Chip.
Genau. Irgendwas braucht man, damit man morgens aus dem Bett rausgeht als Quarterback in der NFL. Gut, das ist jetzt Aaron Rodgers. Schwer zu coachen, beziehungsweise er sei sehr fordernd. Er verlangt, dass der Coach extrem football-smart ist und bla und bla und bla. Was da jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen, ist schwer einzuschätzen. Am Ende ist es natürlich auch interessant, wie es mit Green Bay weitergeht, ne? Denn eine These in dem Artikel war halt auch, dass Green Bay viel hat liegen lassen in der Vergangenheit, dass Rodgers mehrere Ringe hätte gewinnen müssen, Green Bay mehrere Ringe hätte gewinnen müssen mit Aaron Rodgers, eben mit diesem Hall of Fame Talent. Das kann ich unterschreiben, finde ich irgendwie auch. Vor allen Dingen, wenn man denkt, dass es doch einige komische Playoff-Ausscheidungen gab, ne? Dann der, wie hieß nochmal der Tight End, der den Onside-Kick quasi nicht gefangen hat, obwohl er eigentlich hätte blocken müssen.
Ach. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, ich glaube schon. Ja, also klar, das Spiel, das war zum Vergessen. Aber insgesamt, also die für mich redundanteste Diskussion im Sport ist immer, wir hätten eigentlich mit diesem Team mehr gewinnen müssen oder wir hätten eigentlich mehr schaffen müssen oder wir hätten damals in der Zeit so und so viel Championships holen müssen. Schlussendlich hat man es nicht geschafft. Also es, das, ich, diese Frage, wir hätten mehr schaffen müssen oder es, man hätte mehr erreichen müssen. Ich weiß es nicht, ob man das einfach immer nur so sagen kann, nur weil man eben sagt, ja, okay, das Team ist so gut, weil das Team war auch schon Anfang des Jahres so gut. Also hätte man gewonnen, okay, aber wenn man es nicht schafft, dann hat man es nicht geschafft und das hat auch seine Gründe dann. Und nicht unbedingt
ja, ich
nur.
Ich finde, die Diskussion ist häufig Quatsch. Also häufig ist es Quatsch, weil wenn man all diese Leute aneinander reihen würde und sagen würde, okay, die hätten so und so viel gewinnen müssen, die hätten so und so viel gewinnen müssen, die hätten so und so viel gewinnen müssen, wer hätte denn dann verlieren müssen? Das ist halt immer, lässt sich leicht sagen, es hätte mehr damit gewonnen werden müssen, aber es ist halt eine begrenzte Anzahl an Super Bowl-Siegen in den letzten 10 Jahren zu vergeben gewesen, und zwar nämlich 10. Wenn man diese ganzen Aussagen immer zusammenrechnet, hätten wahrscheinlich 40 Super Bowls vergeben werden müssen, damit allen hätte gerecht werden können. Insofern kann ich dir da schon recht geben. Aber eine Kritik, wo es dann natürlich auch weiterging mit McCarthy, dass er einfach überhaupt nicht zurechtkam mit Rodgers, dass McCarthy auch faul wirkte, sag ich mal, nicht so wirklich interessiert wirkte, so ein bisschen resigniert wirkte, und dass seine Offense halt einfach nicht mehr, tja, innovativ wurde.
Ja, ja. Das kann man ihnen mit Sicherheit vorwerfen, dass es nicht innovativ genug war. Ansonsten, wie gesagt, reicht es für mich halt nicht zu sagen, okay, wir hätten da mehr erreichen müssen, weil was war in all den Jahren mit Peyton Manning bei den Indianapolis Colts? Ein Super Bowl-Sieg. Selbst bei Denver hätte er mehrere holen können mit dem Team, was sie zur Verfügung hatten. Und diese Liste kann man ja immer weiter und weiter und weiter führen. Also ich tue mich da schwer, das dann so darauf zu münzen. Klar, man kann McCarthy mit Sicherheit vorwerfen, dass er seinen Stolz, nämlich da, wo er herkommt, auch aus dem Coaching-Tree, aus dem er kommt, eben dieses Offensive Mind zu sein und derjenige zu sein, der Offensive Coordinator und Head Coach ist, der Playcaller, dass er das nicht früher abgegeben hat und gesehen hat, okay, vielleicht bin ich da an meine Grenzen gekommen. Das muss man ihm vorwerfen. Alles andere weiß ich nicht, ob sie haben jetzt die Titel auch jetzt nicht nur nicht gewonnen, weil die Offense vielleicht ein bisschen zu, nicht styly genug war oder nicht flashy genug oder nicht kreativ genug.
Ja, da geht der Artikel dann auch drauf ein, dass Ted Thompson und als ehemaliger GM, wir wissen ja, wie Green Bay in den vergangenen Jahren sich in der Free Agency verhalten hat, nämlich eigentlich gar nicht, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Viele eigene Spieler haben gehen lassen und da einige Fehler passiert sind. Und Brian Gutekunst, ich habe es jetzt deutsch ausgesprochen, der jetzt einen ganz aggressiven anderen Weg angeht, mit 3 wirklich Top-Spielern in der Defense, jetzt die Defense versucht hat zu verstärken. Es ist im Prinzip wirklich ein sehr kontroverser Artikel dann am Ende, wo ich mir nicht so sicher bin, inwiefern das wirklich eine reale Abbildung ist oder nicht auch wirklich stark darauf abgezielt wurde, natürlich einen großes Bohai zu machen.
Eine reale Abbildung dessen, was gerade los ist, wollen wir jetzt, Christian, in unserem kleinen NFL-Jeopardy machen. Nochmal kurz zur Erklärung. Jeopardy, du kannst quasi aus allen Kategorien, also Kategorien, sprich die einzelnen Divisions in der NFL, wählen und dann sagst du eben für 100, 200, 300 oder 400. Also so NFC North für 100 oder 200, 300 oder 400 und hinter jedem, bei jeder Klappe versteckt sich ein Team. Dann stelle ich dir eine Frage, beziehungsweise eine Frage ist es ja bei Jeopardy nicht so wirklich, sondern eine Aussage, und du sagst mir dann, um welches Team es sich handelt, und darüber wollen wir dann sprechen. Und zwar wollen wir uns angucken, okay, wie sieht's aus bei dem Team, wo geht's vielleicht hin, was ist passiert in der Vergangenheit, sprich in den letzten paar Wochen vor allen Dingen, als es darum ging, das Team neu aufzusetzen oder für den Draft vorzubereiten. Und natürlich wollen wir das, sowas geht natürlich nicht ohne eine gewisse Gameshow-Musik, die machen wir natürlich an. So, also Christian, du hast jetzt die Wahl, die Qual der Wahl. Was wählst du?
Ich nehme die NFC West, bitte.
Für? Du musst es schon richtig machen. Es gibt vier Teams in
der
NFC.
Go big or go home? 400.
NFC West für 400. Warte, jetzt muss ich das kurz hier bei mir aufrufen. NFC West für 400. Okay. Dieses Team bereut bis heute nicht an der 1-Yard-Linie gelaufen zu sein.
Wer sind die Seattle Seahawks? Schrägstrich, wer ist Pete Carroll?
Das reicht schon. Ja, du hast es richtig. Genau, lass uns über die Seattle Seahawks sprechen. Da müssen wir natürlich in erster Linie über den Quarterback sprechen, wie fast bei jedem Team. Russell Wilson ist...
War bei Jimmy Kimmel.
Ja, das mag sein. Stimmt, habe ich gesehen. Aber da kam da was Interessantes raus, ob er für New York mal spielen will oder war das, L.A.?
Nee, ich glaube, dass die Quote daraus war, dass er der höchstbezahlte Spieler sein könnte. Also ich glaube, er wurde gefragt, könnte er sich vorstellen, der bestbezahlte Spieler in der NFL sein oder so? Und er hat dazu so verhalten ja gesagt, so ungefähr.
Okay. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich der Moment. Also Russell Wilson hat den Seattle Seahawks ja diese Deadline gegeben. Bis zum 15. April möchte er eine Vertragsverlängerung mit noch einem Jahr left on his contract. Also ein Jahr hat er noch im Deal. Er möchte jetzt aber bis zum 15. April eine Verlängerung. Ist ein interessanter Move. Auf der einen Seite für ihn kann er natürlich sagen, ja, das gibt mir und natürlich auch dem Team Ruhe und ich kann für mich auch sehen, wo soll es hingehen für mich mit dem Team. Deswegen hätte er jetzt gerne die Verlängerung.
Ja, definitiv. Man muss noch dazu sagen, diese Deadline vom 15. April, die wurde schon Anfang des Jahres gesetzt, ich glaube im Januar. Es kam nur jetzt irgendwie raus. Es ist auch nicht irgendwie wirklich besonders. Also ich glaube, Russell Wilson hatte schon vor seinem letzten Vertrag, da haben sie es, glaube ich, im Training Camp haben sie den abgeschlossen. Das war, glaube ich, im 2015? Irgendwie so. Nun ja, ist natürlich eine interessante Sache. Er wird der höchstbezahlte Spieler sein, denke ich mal. Also diese Aussage von Jimmy Kimmel ist durchaus nicht weit hergeholt. Höchstens vielleicht die Frage, ob Carson Wentz vielleicht vorher einen neuen Vertrag bekommt oder nach ihm einen neuen Vertrag bekommt. Ich denke eher, dass Carson Wentz vorher geschehen wird und dass Russell Wilson den locker toppen wird. Die Frage ist, ob Carson Wentz überhaupt an das Aaron Rodgers Money hinankommt.
Bin ich genervt von der Musik.
Okay, dann mach sie aus. herankommt, so ist es, glaube ich, richtig. Aber Russell Wilson ist interessant. Es gab dann zwischendurch diese Geschichte, dass seine, sind die verheiratet, er und Ciara?
Ich glaube schon, ja.
Ja, ne? Ja. Die ist ja auch Sängerin. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch singt, aber die hat dann irgendwie, hatte sich wohl darüber geäußert, dass er keinen Bock mehr hat, in Seattle zu leben und gerne nach New York wollte. Und dann wurde schon wieder gesagt, oh, wird Russell Wilson dann zu den Giants getradet, der dann der Nachfolger von Eli Manning wird. Und die Giants haben doch alles richtig gemacht mit Saquon Barkley, jetzt dieses Jahr Nummer 2. Eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja. Aber es ist schon interessant, denn Russell Wilson könnte unter Umständen sich entscheiden, die Kirk Cousins Route zu gehen und dann nächstes Jahr gefranchise-tagged zu werden und dann vielleicht nochmal gefranchise-tagged zu werden und dann im dritten Jahr sicherlich nicht nochmal gefranchise-tagged zu werden, denn das Franchise-Tag würde sich im dritten Jahr so auf um die 55 Millionen belaufen und das wären dann doch schon absurde Größen.
Es wäre ja auch schon für das nächste Jahr, wären es glaube ich um die, ich glaube 30,3 circa Franchise-Tags, wenn der dann...
ein bisschen mehr, glaube ich sogar bei 32 meine ich, oder?
Okay, also...
Nee, doch 30, doch hast recht, ja.
Das heißt, er hat natürlich jetzt, klar, es gibt jetzt die Möglichkeit irgendwie so Aaron Rodgers Money zu bekommen oder eben möglichst viele Garantien, so wie...
Oder kurzer genau. Vertrag, ne?
Und also genau, also so ein bisschen so, das gibt ja so Aaron Rodgers, dann gibt es quasi Matt Ryan, der eben viele Garantien drin hat auf einen längerfristigen Vertrag oder eben so gut wie alles garantiert wie bei Kirk Cousins.
Das Problem ist, dass die Seahawks in der Regel sogar im zweiten Jahr schon nichts mehr garantieren wollen.
Genau.
Ist so ein bisschen die Frage, ob sie das nicht so ein bisschen wie Pittsburgh machen und dann für den Quarterback eine Ausnahme machen in dem Fall.
Ja, absolut. Also Tyler Lockett hat es ja jetzt auch mit seiner Verlängerung erlebt, dass die Seahawks nicht so gerne die Garantien auf den wirklich Länge des Vertrages auch strecken oder denen auch vor allen Dingen dann in den letzten Jahren was anbieten möchten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er die Sicherheit haben möchte, wenn er jetzt wirklich sagt, wenn das ein Argument ist, er möchte eben am 15. April eine Long-Term-Sicherheit haben, dass er eben sagt, okay, mir ist jetzt nicht so wichtig, dass ich an das Average von Rodgers pro Jahr rankomme, Ich will jetzt auch nicht irgendwie so den insgesamt größten Vertrag haben. Ich will nicht sowas wie Matt Ryan. Ich möchte jetzt quasi sowas wie Kirk Cousins. Ich möchte jetzt 3 Jahre und dementsprechend dann irgendwas um die, weiß ich nicht, 95, 96,
90 Millionen.
90 Millionen. Es ist interessant. Also es ist wirklich, der hat natürlich ein unglaublich gutes Standing. Also es ist wahrscheinlich bei kaum einem anderen Team, wobei sich das immer so ein bisschen schwierig anhört, wenn man über Quarterbacks redet, aber kaum ein anderes Team ist so dermaßen abhängig von dem Quarterback wie die Seattle Seahawks. Denn er ist im Grunde genommen im Personalunion derjenige gewesen, der sie wirklich vorangetrieben hat, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Und er war derjenige, der überhaupt für Erfolg gestanden hat, auch mit Sicherheit, in was die Offense angeht. Von daher hat er ein unglaublich gutes Verhandlungsposition momentan.
Ja, definitiv. Also er ist halt ein unhinterfragter Franchise-Quarterback und davon gibt es in der Liga nicht so viele. Vielleicht 8, würde ich mal sagen. Grob geschätzt. Was meinst du?
Ich würde sogar sagen, vielleicht ein paar weniger.
Würdest du sagen, Ben Roethlisberger ist hinterfragt oder nicht?
Ich glaube schon, ja.
Ist hinterfragt. Okay, ja, dann würde ich auch sagen weniger. Okay, ich hatte jetzt bei Roethlisberger, da habe ich so ein bisschen den Cut angezogen, aber naja, gut, ist vielleicht auch mal eine Diskussion für eine andere, für ein anderes Segment in einer zukünftigeren Folge. Aber du hast absolut recht, Russell Wilson hat die Karten in der Hand. Vielleicht sieht er sich auch ein bisschen inspiriert von Antonio Brown, dass er tatsächlich oder von dem generell mehr Playerrechte durchzusetzen, dass er auch sich sagt, okay, ich gehe relativ wenig Risiko ein, wenn ich dieses Jahr ausspiele, das nächste Jahr unter dem Franchise-Tag spiele und das Jahr darauf auch, denn ein Quarterback seiner Statur, das ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber seines Kalibers, der verliert innerhalb von 3 Jahren in der Regel nicht so sein je ne sais quoi, dass er dann extrem viele finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Ne?
Ja, und er ist ja auch noch verhältnismäßig jung, wenn man sich jetzt den Quarterback-Markt anguckt, mit 25 den ersten Super Bowl gewonnen, dann fast mit 26 den nächsten. Er hat jetzt wirklich noch sehr, sehr viele gute Jahre vor sich. Von daher.
Ja.
Genau, was haben die Seahawks sonst noch so ein bisschen gemacht? Also sie haben natürlich zumindest schon mal ein bisschen was für ihn getan, aber vor allen Dingen auch für das Run-Game mit DJ Fluker, den sie gebunden haben, und auch von den Cardinals haben sie Mike Iupati geholt, um wirklich da die O-Line nochmal zu stärken, was zumindest auch so ein Signal sein kann an Russell Wilson. Wir sind auch darauf bedacht, dich wieder etwas besser zu beschützen.
Ja, ich weiß nicht, haben sie nicht gleichzeitig auch noch einen Guard verloren?
Ich meine, J.R. Sweezy ist gegangen, ne?
Genau. Also insofern, Free Agency-mäßig nicht wirklich viel. Also Jason Myers und Iupati sind tatsächlich die einzigen wirklich sogar die einzigen tatsächlich, die außer Haus gekommen sind. Man hat sich dann darum gekümmert, die eigenen Talente zu verlängern mit Frank Clark, der das Franchise-Tag bekommen hat. Da wird natürlich auch noch ein Langzeitdeal anstehen. Zumindest wollen die Seahawks das mit Sicherheit. Thomas ist weg, das ist natürlich... Ja, das ist auf jeden Fall schmerzhaft. Mhm. Du bist ja ein ganz besonders großer Fan von ihm.
Ja.
Was nicht heißt, dass ich auch ein Fan von ihm bin, aber du auf jeden Fall besonders. Und Justin Coleman, der relativ erfolgreich war mit 9 Millionen.
Ja, der bestbezahlte Nickel Corner.
Ja, jedes Jahr gibt es irgendwie einen neuen, der komischerweise eigentlich nicht so und so weiter, wie auch immer.
Frank Clark ist noch so ein bisschen so diese Sache, ne? Auch er, ja. Ähnlich wie DeMarcus Lawrence, unterm Franchise-Tag. Da ist eigentlich jetzt die Frage, okay, was geht man weiter mit ihm vor? Er ist auch, sagt man zumindest oder hört man, sehr, sehr unzufrieden. Dann Michael Kendricks finde ich sehr, sehr spannend, dass sie ihm nochmal einen Einjahresvertrag gegeben haben, obwohl da ja eigentlich noch die Suspendierung ins Hause steht.
Ja, und eine Gefängnisstrafe.
Ja, genau, die Gefängnisstrafe, die Suspendierung ist ja schon durch.
Ja.
Das hat er ja schon, aber vor allen Dingen die Gefängnisstrafe. Aber anscheinend sind sie sich sicher, dass er nicht in ins Gefängnis muss.
Ins Kittchen. Ja, gut. Ich meine, das ist ja auch nicht so tragisch, wenn er dann quasi, also das Geld geht ja nicht verloren, er wird ja nicht bezahlt dann weiter. Also insofern, ich weiß es nicht. Diese Geschichte, die er da gemacht hat, die sah für mich am Ende jetzt auch nicht so... Ja,
Wolf
so gefährlich aus, würde ich mal sagen. Ja, Das sah nicht so gefährlich aus, fand ich. Also ich weiß es nicht, aber ich habe auch nicht so viel dazu gelesen. Also da muss ich auch vorsichtig sein.
KJ Wright ist auch noch für einen Zweijahresvertrag zurückzukommen.
Genau.
Jetzt gucken wir, Christian, wir wollen jetzt gar nicht über den Draft spekulieren, das heben wir uns alles auch gerne noch auf, aber wo siehst du die Seahawks? Ich würde jetzt mal, wenn ich vorweggreifen darf, ich glaube,
Nein.
sie werden wieder einen größeren Sprung machen. Ich sehe sie in dieser NFC West die Division gewinnen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe Probleme, mir im Moment noch die Rams als ähnlich erfolgreich wie im letzten Jahr vorzustellen.
Ich auch.
Ja. Die ganze Geschichte mit Gurley kommt ja wirklich auch noch erschwerend hinzu. Der mit seiner Arthritis war das, glaube ich, ne? Im Knie?
Ja.
Oder?
Mhm.
Naja, ich weiß nicht, ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich würde es jetzt, glaube ich, nicht prognostizieren, denn bei Seattle fehlen mir auch gleichzeitig noch so ein bisschen. Bei den Seahawks, ich habe immer das Gefühl, dass die mit ihren Passempfängern deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil einfach Qualität dann am Ende fehlt. Ne? Also jetzt Tyler Lockett hat jetzt echt ein sehr starkes Jahr gehabt. Blöderweise für ihn, nachdem er den Vertrag in die Verlängerung unterschrieben hat.
Doug Baldwin noch verletzt.
Ja. Ein bisschen schwierig. Zwei sehr gute Wide Receiver, auf keinen Fall, aber danach, auf jeden Fall, nicht auf keinen Fall. Danach wird es aber so ein bisschen eng. Tight End wird immer, ja, hat nie so richtig geklappt. Okay. Auch mit Jimmy Graham, ja, vielleicht auf jeden Fall deutlich besser, aber ne, weiß, was ich meine, denke ich. Also so ein bisschen fehlt es mir da noch, was die Passempfänger angeht. Und mit Rashad Penny, naja, wir haben ja gesagt, wir wollen First Round Picks nicht nach einem Jahr bewerten, aber das war natürlich nicht ganz so gewünscht, das Ergebnis von ihm nach dem letzten Jahr. Und insofern, ja, ich weiß es nicht. Also was ich schon mal gut finde, ist, dass sie die Defense wirklich einigermaßen doch zusammenhalten, nachdem auch wir hier schon das Ende der Legion of Boom prognostiziert haben. Irgendwie kriegen sie einen Turnaround dann doch wieder hin. Ne?
Absolut. Also siehst du sie auch die Division gewinnen, um das abzuschließen? Als Co-Wahl des Seattle Seahawks?
Nein, das will ich jetzt nicht. Das will ich, da will ich mich jetzt noch nicht festlegen.
Das war so klar. Okay, dann machen wir weiter, Christian. Jetzt kann ich die mittlerweile die Musik auch wieder so ein bisschen ertragen. Ich mache sie an für deine nächste Auswahl.
Bleiben wir in der NFC? Ja.
Wie du magst.
Okay, jetzt noch einmal
du
NFC.
Du hast die Wahl. Du hast die Qual der Wahl.
Einmal noch NFC und dann in der nächsten Runde machen wir die AFC, okay?
Wie du magst.
NFC South, bitte.
Für
300.
Okay, lass mich kurz schauen. NFC South 300. Ah ja, oh, sehr schön. Oh, gefällt mir sehr gut. Eins meiner neuen Lieblingsteams, auch aufgrund dieser Antwort, die ich jetzt hier gebe. Sie haben den most diverse coaching staff in der NFL und dafür auch vom NFL Chiefs der großen Applaus.
Die Tampa Bay Buccaneers, die haben jetzt zwei Female Assistant Coaches, ne? Ich glaube einmal Assistant Strength and Conditioning und
einmal, ja, in der Defense Assistant.
Ja.
Korrekt, ja. Es sind die Tampa Bay Buccaneers. Absolut richtig.
Sehr gut.
Genau.
Ja.
Tampa Bay.
Sehr sympathisch.
Wie mit dem neuen Coach Bruce Arians, wo geht's hin für die Tampa Bay Buccaneers im Süden?
Ja,
und ich kann
hoffentlich ins nächste Jahr, würde ich mal sagen. Also die sind wirklich in so einem sehr, sehr schweren Status der Schwerelosigkeit, also so wabern so ein bisschen vor sich hin, denn sie wissen nicht, was sie mit ihrem Quarterback machen sollen, mit Jameis Winston. Er ist jetzt noch ist er unter Vertrag, ein Jahr. Und ja,
er bringt es halt einfach nicht, muss man einfach ganz klar sagen. Also Jameis Winston ist vor allen Dingen neben dem Platz große Probleme. Das finde ich interessant, dass Bruce Arians sich sehr früh auch auf ihn dann gestützt hat. Natürlich liegt das auch aufgrund der einfach an der Situation, in der sie sich befinden. Aber Jameis Winston ist ein Underperformer oder Underachiever, wie man es nennen möchte, im Grunde genommen ja seit seiner Rookie-Saison. Und es ist schwierig. Also ich sehe ihn eigentlich nicht als das, absolut nicht als das Gesicht dieses Franchise und auch nicht als den Quarterback der Zukunft. Ich weiß nicht, ob Bruce Arians ihn nochmal so ein bisschen revitalisieren kann für diese eine Saison jetzt oder naja, ob sie sagen, okay, das ist jetzt die beste Position oder die beste Situation, in der wir momentan so sein können mit den Mitteln. Deswegen versuchen wir das Beste rauszuholen, aber im Grunde genommen versuchen wir auch so einen leichten, smoothen Turnaround schon zu schaffen für die Zukunft.
Ich glaube, dass es das schon, also ich glaube, dass das, dass er noch eine Chance hat. Das definitiv, James Winston.
Ja.
Also abgeschrieben ist er noch nicht, aber er hat halt nur dieses eine Jahr noch, meines Erachtens. Der Kader von Tampa Bay ist, ja, da ist einiges da, um das man drumherum bauen kann. Aber wir haben jetzt in diesem Jahr in der Free Agency gesehen, sie haben eigentlich so gut wie gar nichts unter Vertrag genommen. Sie haben Donovan Smith verlängert, ein recht gescheiter Vertrag, auch wenn er ein durchschnittlicher Left Tackle ist, aber wir haben gesehen, wie das in der Free Agency abgeht mit Trent Brown. Trent
ja,
ist richtig, ne?
Trent genau. Brown. Sie haben es halt geschafft, ihn zu taggen und dann einen Vertrag auszahlen.
Genau.
Das, was viele andere mit dem Tag nicht geschafft haben. Das ist
genau,
schon ein
und jetzt haben
Schritt.
Sie ihn für knapp 14 Millionen im Jahr unter Vertrag genommen. Das war eine ganz guter Vertrag, würde ich mal sagen. Aber danach ist nicht wirklich viel bekommen. Bishop Perriman haben sie geholt von den Browns und Shaquille Barrett von den Broncos.
Das finde ich ein guter Trade, Barrett, der natürlich einfach nicht so zum Zuge kommt in Denver oder zum Zuge kam in Denver aufgrund der starken Konkurrenz. Aber ihn zusammen jetzt auch mit Dion Buchanan, den sie geholt haben, so ein klassischer Hybrid von den Cardinals, der eigentlich sehr, sehr hoch eigentlich im Kurse hätte stehen müssen, erstaunlicherweise nicht so eine gute Free Agency hatte, finde ich, da haben sie wirklich einen guten Job gemacht.
Aber relativ still, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie, ich glaube, das wenigste Cap Space insgesamt im Moment haben und ich glaube auch sogar noch ein Restructure mit Mike Evans gemacht haben vor kurzem, irgendwie aber nur ganz wenig kreiert haben, also sie sind wirklich ganz hart an der Grenze. Für 2020 sieht es natürlich deutlich besser aus, aber ja, es gibt halt wirklich so ein paar Building Blocks, ne, mit Mike Evans vor allen Dingen. JPP, weiß ich nicht, ob ich den jetzt unbedingt als Building Block betrachten würde, ist auch schon etwas älter geworden. Aber die beiden Tight Ends mit Howard und, wie heißt der andere? Cameron Braid.
Braid, ja.
Die, naja, es ist wirklich einiges an Talent da, aber, ja, meines Erachtens wird das wahrscheinlich so ein Rumdümpeljahr werden, wo man, ja, darauf wartet, dann, ob es mit James Winston weitergehen kann oder nicht.
Ja, DeSean Jackson muss man vielleicht auch noch erwähnen, den sie zu den Eagles geschoben haben.
Genau. Für einen 6-Runden-Pick oder so, weißt du das noch? 5-Runden-Pick?
6-Runden-Pick meine ich in 2019 und haben dafür aber auch noch einen 2020er abgegeben. Ich glaube, einen 7-Runden-Pick in 2020 und haben 2019 6-Runden-Pick bekommen, wenn ich mich nicht erinnere. Wahrscheinlich, oder beziehungsweise liegt natürlich auch an dem der Verhandlungsposition, die man durch den Vertrag von DeSean Jackson hatte. Aber ja, ich meine, die Frage steht für mich und fällt einfach mit Jameis Winston. Wenn Jameis Winston wird man nicht, glaube ich, nicht weiter planen. Und vielleicht schafft
Blaine Gabberton?
vielleicht schaffen sie es, einfach eine okay Saison zu spielen. Vielleicht schaffen sie es auch einfach unter Bruce Arians vielleicht für ein bisschen Furore sorgen zu können. Ich meine, der Süden generell ist ja jetzt auch eine Division, die ist jetzt etwas offener im Vergleich zu den letzten Jahren. Also Carolina weiß niemand, was, also ist für mich zumindest schwierig zu evaluieren. Die Falcons ist auch nicht so leicht und klar, die Saints sind natürlich der Frontrunner, aber danach ist es kann jeder jeden schlagen. Das ist wie so DFB-Pokal.
Weiß ich nicht. Also ich würde Tampa Bay da doch relativ ans Ende von den dreien setzen, von den vieren.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ja, du hast recht. Das sind viele Fragezeichen. Ne? Ach ja, es ist schwierig, nicht so einfach.
Kommen wir zum dritten und letzten NFL Jeopardy für heute, Christian. Du hast noch einmal die Qual der Wahl. Hoffentlich wählst du das Richtige.
AFC East, bitte.
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Damit die Patriots kommen, nehme ich AFC East 100, bitte.
Ich bin ganz ehrlich, warte, ich überprüfe das. Nee, doch, ich bin wirklich ganz ehrlich, obwohl ich weiß nicht, vielleicht sind sie Patriots. Ich muss ja erstmal eine Frage bzw. Antwort stellen. Fireman Ed ist Antreiber und Maskottchen unter den Fans.
Es ist nicht der grün angemalte New York Fire Department Dude, der jedes Spiel irgendwie da ist. Und nee, war der nicht auch mal eine Zeit lang? Hat er nicht
die Zeit lang den Jets boykottiert? Ja, genau. Der hat gestreikt aufgrund der schlechten Spiele.
Der mittelmäßig.
Also von wem reden wir?
Von den New York Jets, die heute auch neue Trikots bekommen haben, die gestern schon geleakt wurden, aber bei denen man nicht wusste, ob die Leaks echt sind oder nicht, aber die waren so gut gemacht, weswegen man davon ausgegangen ist, dass die Leaks echt waren.
Das ist eine interessante Information, sprechen wir doch lieber über Le'Veon Bell.
Ach ja, Le'Veon Bell. Ja, er spielt jetzt bei den Jets.
Der berühmt-berüchtigte Vertrag, wir haben hier im NFL Tuesday natürlich auch schon ausführlich über Le'Veon Bell gesprochen, sein 4 Jahres 52,5 Millionen Vertrag mit den 35 Millionen garantiert. Ist es jetzt der Deal, den man hätte erwarten können? Hat er verloren, hat er gewonnen, was auch immer? Unsere Meinung ist, er hat gewonnen für die Liga, auch wenn er jetzt vielleicht persönlich finanziell nicht gewonnen hat. Aber diese 14 Millionen aufzuholen von den Steelers aus dem letzten Jahr war schwierig. Jetzt ist er bei den Jets, neues Zuhause gefunden in New York.
Big Apple.
Wird spannend sein, was sie mit Le'Veon Bell machen, ob er wirklich auch direkt da anknüpfen kann, wo er in seinen besten Tagen bei den Steelers aufgehört hat.
J-E-T-S. Jets, Jets, Jets.
Da, ist das eine Antwort auf Le'Veon Bell? Oder meinst du, wir werden das jetzt häufig hören, wenn Le'Veon Bell die Goal-Line überquert?
Möglich. Also, ja, was ist mit den Jets? Die haben ordentlich ausgegeben, ne? Also ja, ganz voll. Im Gegensatz zu den anderen beiden Teams, die wir gerade besprochen haben, haben sie eine sehr aktive Off-Season hinter sich, beziehungsweise Start ins neue Liga-Jahr. Und, Mann, wo habe ich jetzt gerade die Übersicht? Hier habe ich sie. Tja, CJ Mosley hat eine Menge Kohle bekommen, 17 Millionen Dollar für einen Linebacker, der jetzt nicht unbedingt durch seine Pass-Rush-Fähigkeiten bekannt ist, ist unheard of. Ich glaube, Luke Kuechly war vorher damit der Höchstspitzenreiter mit, ich glaube, knapp 13 Millionen, kommt das hin?
Ja.
Dann Le'Veon Bell.
Obwohl ja jetzt ganz aktuell natürlich die Niners, die hatten, glaube ich, Quan Alexander.
Stimmt, ja, ja,
die
natürlich.
13 Millionen gegeben.
Ja. Also insofern eine Menge ausgegeben. Dann haben sie noch für Osmeli getradet von den Raiders. Insgesamt geht es in eine gute Richtung mit Jamison Crowder. Es gefällt mir eigentlich auch ganz gut, so vielleicht ein paar leichte Targets für Sam Darnold zu generieren, der jetzt in sein zweites Jahr reinkommt und sich bestimmt nicht ärgern wird über einen guten Underneath-Receiver. Das sind ja immer so gerne diese Klischees, die dann ausgepackt werden. Und Brian Poole gefällt mir eigentlich auch sehr gut.
Mit Robbie Anderson hat man ja einen guten Receiver, genau. Dann packt man jetzt
Quincy
eben Jameson.
Numba.
Genau, Quincy Numba haben sie verlängert, Josh Bellamy haben sie noch geholt, kann ein guter vierter Receiver sein und das zusammen mit Jameson Crowder ist wirklich, muss man wirklich sagen, für einen jungen Quarterback wie Sam Darnold, jetzt mal abgesehen von der Situation, die Baker Mayfield vorfinden wird, wenn er aus seinem Wohnwagen kommt, ist das wirklich eine der besten Situationen, die man sich für so einen Rookie vorstellen kann. Und dann hat er den jetzt über die letzten Jahre gesehen besten Dual-Threat Running Back, den es gibt in Le'Veon Bell. Und eine Defense, die eigentlich auch, wenn sie in den letzten Jahren personell oder was die Namen angeht, nicht mehr so high-class war wie damals unter Rex Ryan, aber eine Defense, die mit Mosley jetzt nochmal wirklich deutlich stärker werden müsste, weil Mosley einfach in meinen Augen einer der Top, wirklich der Top-Top-Linebacker ist, der sowohl gegen den Lauf zu den in meinen Augen Top 5 gehört, aber auch eben covern kann. Und eine der besten Defense im letzten Jahr mit den Ravens angeführt hat in Tackles.
Ja. Das Backfield, das Problem sehe ich halt immer eher bei dem fehlenden Pass-Rush bei den Jets und der wurde bis jetzt noch nicht so wirklich adressiert. Könnte natürlich so ein Wink sein für den kommenden Draft, wo sie ja Nummer 3 natürlich fast sich aussuchen können, wen sie nehmen wollen und Pass-Rushing-Potenzial scheint es doch einiges zu geben in diesjährigen Draft.
Absolut. Und Osemele haben sie ja noch ganz am Anfang der Free Agency geholt.
Das habe ich eben erwähnt.
Hast du erwähnt? Oh, sorry.
Ja, ich habe den Namen vielleicht anders ausgesprochen. Ich habe auf jeden Fall den Vornamen nicht ausgesprochen, weil mir das dann echt zu viel wurde. Weil Kelce? Ja, ich glaube Kelce Osemele, ne?
Ja, oder? Kann sein. Ich will ihm nicht Unrecht tun, indem ich es falsch ausspreche. Von daher.
Kelce.
Kann sein.
Naja, ich weiß das auch nicht genau.
Genau, die AFC East, klar, Super Bowl Champion New England Patriots sind wahrscheinlich mal wieder, egal wie es da läuft, gesetzt. Die Miami Dolphins bieten ihre Spieler schon an und sagen, ey, wir bezahlen auch was, wenn ihr uns den abnehmt und uns einen Draft-Pick gebt. In der guten alten Manier der Cleveland Browns unter Sashi Brown, die übrigens jetzt mittlerweile fast alles vom Hof gejagt haben in Cleveland, was Sashi Brown so geholt hatte. Ne?
Ja, aber das wirkt auch immer krasser, als es ist. Ja, also es ist bei ganz vielen Teams ist es so, dass es so, einen sehr großen Turnover gibt.
Das Zwei-Jahres-Window, was wir schon häufig angesprochen hatten. Aber die Dolphins, die sagen, okay, wir geben jetzt Brian Flores eine Zeit, um anzukommen. Wir geben ihm die Zeit für den Rebuild. Die Bills, die eigentlich immer in diesem, in diesem labbrigen Rebuild schon seit Jahren stecken und sie nie wirklich den kompletten Turnaround angehen möchten, haben die Jets vielleicht das Potenzial, wirklich hinter den Patriots in der AFC East unterwegs zu sein?
Ja. Das Potenzial haben sie. Also ich glaube, dass Miami dieses Jahr nicht so gut abschneiden wird. Also einen Sieg gegen die Patriots werden sie sowieso dann zu Hause wiederholen. Aber was danach so kommt, ist schwierig. Die Bills haben, was ich ganz gut finde, ordentlich an der Offensive Line rumgedreht. Ob es am Ende funktioniert, ist die Frage. Tendenziell glaube ich, dass die Jets deutlich mehr Potenzial haben, weil ich Darnold jetzt schlussendlich auch besser einschätze.
Ja, also ich könnte es mir wirklich gut vorstellen. Und ich würde es dir auch irgendwie wünschen. Also ich mag auch Daniel, ich mag irgendwie
du,
auch.
Als Patriots-Fan darfst du den Jets nicht.
Nee, ich muss mich von diesem. Ich habe mich davon gelöst, Christian. Ich habe ja schon gesagt, die für mich sind jetzt die Bugs. Das ist mein neuer Bandwagon, auf den ich jetzt aufgesprungen bin.
Okay, du hast die Musik vergessen anzumachen, Felix.
Welche Musik?
Die Gameshow-Musik bei der dritten Frage.
Soll ich sie nochmal ganz kurz anspielen?
Sehr gut.
Ja, das war's auch eigentlich schon, ne? Das war's auf jeden Fall von meiner Seite, Christian. Es sei denn, du hast noch irgendwas anderes Interessantes gelesen, was du uns zum Besten geben möchtest.
Off-Season-Programm startet gerade. Phase 1, yeah, zumindest für die Teams, die einen neuen Coach bekommen haben. Für die alle anderen, glaube ich, am 15. April, glaube ich. Macht ja Sinn, deswegen hat ja Russell Wilson die Deadline gesetzt, damit er quasi ohne diese Vertragskopfschmerzen sich vorbereiten kann auf die neue Saison. Ja, Phase 1 des Off-Season Programs ist natürlich freiwillig, in Anführungsstrichen, also offiziell. Und es passiert nicht wirklich viel, also hauptsächlich Krafttraining und Konditionstraining. Also insofern brauchen wir da nicht großartig weiter darüber zu reden. Es sei denn, die ersten Spieler fangen an, irgendwie ein Holdout zu betreiben. Aber auch da geht es dann erst, wenn es wirklich zum Training Camp geht, wirklich in die heiße Phase.
Genau. Und heiß ist es bei uns immer hier im NFL Tuesday. Und unsere News und all das, was wir immer berichten, richten wir gerne und wir hoffen, dass es euch heute mal wieder gefallen hat, dass ihr bei uns bleibt, dass ihr uns nächste Woche wieder einschaltet, am besten natürlich abonniert, dann wisst ihr auch immer, wenn wir rauskommen und natürlich unseren Spezialfolgen weiter zu folgen, die dann auch die nächste bald kommen wird für euch mit einem wieder sehr, sehr spannenden Thema, was euch weiterbringt. Macht's gut, bis dahin, eine schöne Woche. Ciao.